Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Wenn Brasiliens Staatspräsident Lula morgen in Richtung Peking startet, dann stehen vor allem wirtschaftliche Themen auf seiner Agenda. Aber ist der brasilianisch-chinesische Gipfel auch ein Signal an den Westen? Unser erstes Thema. Wir schauen dann auf das geplante Tesla-Werk in Mexiko. Staatspräsident López Obrador hatte wegen der Wasserknappheit in der Region mit einem Veto dagegen gedroht. Gebaut wird nun aber trotzdem. Berichten über den Alltag in Agadez, der Drehscheibe für Migration in Westafrika, und stellen eine Bäckerei in New York vor, zu deren Geschäftsmodell es gehört, keine Bewerbungsgespräche zu führen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping verkörpert derzeit Macht und Einfluss wie kaum ein anderer Staatenlenker. Das zeigte sich vor wenigen Tagen bei seinem Besuch in Moskau, wo schon die Bilder mit Putin deutlich machten, hier begegnen sich die Staatenlenker nicht auf Augenhöhe. In der kommenden Woche erwartet hier in Peking mit Brasiliens Präsident Lula einen weiteren Staatschef, der die Nähe zu China sucht. Doch auch der 77-jährige Lula ist angeschlagen. Wenn auch in diesem Fall vor allem gesundheitlich. Wegen einer leichten Lungenentzündung, wie es offiziell heißt, musste Lula seinen Abflug nach Peking um einen Tag verschieben. Lula reist nun am Sonntag mit großen Erwartungen nach China. Beide Staaten verbindet seit langem die Mitgliedschaft in der BRICS-Gruppe, zu der auch Indien, Russland und Südafrika zählen und die gut 3 Milliarden Menschen repräsentiert. Doch unter Lulas Vorgänger Bolsonaro hatte Brasilien international an Einfluss verloren. Kurz vor der Sendung habe ich mit unserer Brasilien-Korrespondentin Anne Herbak über die brasilianisch-chinesischen Beziehungen gesprochen und sie zunächst gefragt, ob der Besuch angesichts der großen Unternehmensdelegation, die Lula begleitet, vor allem wirtschaftliche Gründe hat.
Das ist sicher eins der zentralen Themen. Es geht grundsätzlich um die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Unter Bolsonaro sind die so ein bisschen angeknackst gewesen. Das war ein Spagat, was Bolsonaro gemacht hat. Er ist nämlich ziemlich wüst diplomatisch gewesen in seinen Diskursen gegenüber China. Also da gab es dann, also wir arbeiten nicht mit den Kommunisten. Und er hat sich da also vor allem aus chinesischer Sicht sehr, sehr rüde verhalten. Und auf der anderen Seite ist China einfach der wichtigste Handelspartner und der wichtigste Handelspartner auch von einem wichtigen Verbündeten von Bolsonaro, dem Agrarbusiness, dem brasilianischen. Also da war so eine Art Spagat unter Bolsonaro entstanden. Auf der einen Seite wichtige Wirtschaftsbeziehungen, auf der anderen Seite keine guten diplomatischen Beziehungen. Diese diplomatischen Beziehungen will Lula jetzt wiederherstellen. Er will aber auch ganz klar die bilateralen Beziehungen ausbauen und er will die Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren. Denn das Problem, das Brasilien hat mit China, ist, es ist ein Ungleichgewicht. Brasilien exportiert klassisch vor allem Rohstoffe aus China, kommen verarbeitete Güter, Technologie, Industrie. Und da möchte Lula eben ein bisschen mehr technischen Austausch. Und da geht es zum Beispiel um das Thema Satelliten zur Überwachung von Abholzung am Amazonas.
Sie haben jetzt ein paar Beispiele für die wirtschaftliche Verflechtung genannt. Wie steht es allgemein um die ökonomische Zusammenarbeit beider Länder aktuell?
Wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, dann ist China von einem kleinen Player zum wichtigsten Handelspartner von Brasilien aufgestiegen. Also sehr, sehr schnell ging das. Übrigens nicht nur hier in Brasilien, sondern das betrifft viele lateinamerikanische Länder. Einfach mal ein paar Zahlen. Der Handel zwischen Brasilien und China hat im letzten Jahr über 130 Milliarden US-Dollar erreicht. Die brasilianischen Exporte sind nochmal um 30% fast angestiegen. Die beiden Länder stehen im regen Austausch. Es ist vor allem, was China an Brasilien interessiert, Nahrungsmittel und Rohstoffe. Aber die Zusammenarbeit eben weitet sich auch ein bisschen aus. Jetzt in letzter Zeit ist das Interesse eben auch im Energiesektor sehr, sehr groß gewesen. China war erst im Ölsektor sehr aktiv, aber jetzt eben auch vermehrt im Sektor erneuerbare Energien. Und da sind sie schon ein großer Konkurrent, zum Beispiel auch für Deutschland. Gerade war ja Habeck hier in Brasilien und das war auch eines seiner wichtigsten Felder. Aber China hat da auf jeden Fall auch ein Auge drauf geworfen.
Sie haben das gerade schon angedeutet, es geht nicht nur um Wirtschaft. Im Januar hatte Präsident Lula ja einen sogenannten Friedensclub vorgeschlagen, zu dem unter anderem Brasilien und China gehören sollten, als Vermittlungsinitiative zur Beilegung des Ukraine-Krieges. Was ist eigentlich daraus geworden?
Nun, da ist noch nichts draus geworden. Er hat aber damals schon, das war beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, ja gesagt, dass er das mit Xi besprechen wird, wenn er jetzt im März nach China reist. Jetzt hat sich die Situation natürlich durch den kürzlichen Besuch von Xi in Moskau etwas nochmal verändert. Wir haben mit einigen Experten gesprochen und sie gefragt, was sie glauben, was Lula jetzt machen wird. Sie haben gesagt, er wird mit diesem Thema, er wird das Thema nicht pushen in den Gesprächen. Das war das, was sie uns zurückgemeldet haben. Er wird das fallen lassen, er wird sich nach wie vor anbieten, aber sie glauben auch, dass es jetzt einfach nicht der Moment ist. Was Lula sehr viel mehr versuchen wird, ist, unabhängig von China andere Partner zu suchen, die ihm bei dieser Initiative helfen könnten. Aber für Brasilien ist dieser Krieg ein Problem. Für Brasilien, und das haben die Leute gesagt in unseren Gesprächen auch immer wieder, für Brasilien lohnt sich der Frieden. Für Brasilien lohnt sich der Frieden auch wirtschaftlich. Brasilien ist kein Land, was Waffen verkauft. Brasilien ist kein Land, was irgendwie profitiert von diesem Krieg. Brasilien versucht auch aus wirtschaftlichen Interessen, nicht nur aus humanen Interessen, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Interessen, dass es eine Vermittlung in diesem Krieg gibt. Denn davon würde Brasilien auch wirtschaftlich profitieren.
Lula möglicherweise auf der Suche nach anderen Partnern. Wie positioniert sich Brasilien allgemein in diesem Konflikt zwischen den Seiten Moskau und Kiew?
Es will sich nicht auf einer bestimmten Seite positionieren. Das ist die brasilianische Position und die hat ja auch für Irritationen gesorgt beim Besuch des Bundeskanzlers, als es darum ging, wird Brasilien Munition beispielsweise liefern. Da gab es ein ganz klares Nein. Brasilien beteiligt sich auch nicht an Sanktionen gegenüber Russland. Brasilien hat sich aber ganz klar an der Resolution, der UN-Resolution beteiligt und eben die russische Invasion stark verurteilt. Man muss das einordnen. Wenn Brasilien sich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt, bedeutet das nicht, dass Brasilien Russland den Rücken stärkt. Brasilien hatte eine außenpolitische Position seit Jahren, die da ist, wir sind neutral, wir wollen uns nicht in einer Blockpolitik auf einer Seite unterordnen, wir sind ein autonomes Land und frei und wir treten mit allen Leuten in Beziehungen, spielen sozusagen auf allen Fußballfeldern, wie man hier sagt, egal der ideologischen Voraussetzungen.
Im Westen war man ja erleichtert darüber, dass sich im vergangenen Jahr bei den Präsidentenwahlen Lula gegen Bolsonaro durchgesetzt hat. Nun also dieser große Staatsbesuch in China zu einem ja vergleichsweise frühen Zeitpunkt seiner neuen Amtszeit. Ist dieser Besuch aus Ihrer Sicht auch ein politisches Signal an den Westen?
Das wird hier in Brasilien so nicht gesehen, sondern dieser Besuch wird als logische Konsequenz gesehen in einem Ablauf von Staatsbesuchen, die Lula seit seinem Amtsantritt getätigt hat. Der erste ging, das ist ein Klassiker, nach Argentinien, also in die Region Südamerika. Das ist auch ein Klassiker der brasilianischen Außenpolitik. Das ist wie bei uns nach Frankreich zu fahren. Der zweite ging in die USA zu Biden, wo er eben auch sehr lange war, wo es eben auch nochmal auch um Themen ging, die Klimapolitik betroffen haben und wo es auch darum ging, die Beziehungen zu den USA wieder auf ein normales Level zu bringen. Bolsonaro hatte ja vor allem mit der Trump-Administration die Beziehungen. Jetzt sind die Demokraten in den USA an der Macht und Lula hat mit Biden dort wieder die Beziehungen auch zwischen Brasilien und den USA wieder normalisieren wollen. Und als drittes steht aus brasilianischer Sicht eben der zweite große Player in der Welt auf dem Programm, nämlich China.
Einschätzungen waren das von Anne Herberg, Brasilien-Korrespondentin mit Sitz in Rio de Janeiro. Der Regierungsflieger mit Lula soll am Sonntag in Richtung China abheben. Ressourcenschonen, das ist ein zentrales Ziel der Elektromobilität, die nach dem Willen der Politik möglichst schnell das Verbrennerzeitalter beenden soll, auch wenn in Brüssel gerade noch darum gerungen wird. Doch auch E-Autos belasten natürliche Ressourcen. Der Wasserbedarf von Teslas Gigafactories steht seit Jahren in der Kritik, nicht nur im deutschen Werk in Brandenburg. In Mexiko hatte Staatspräsident López Obrador mit einem Veto gegen die weltweit sechste Gigafactory gedroht, eben wegen des Wasserbedarfs des Autobauers in einer von Wassermangel geplagten Region. Doch am Ende lenkte der Präsident ein. Das Werk wird gebaut, auch wenn das Wasserproblem bis heute ungelöst ist, wie Mexiko-Korrespondentin Anne Demmer schildert.
Yolanda schraubt den Plastikdeckel ihres Wasserspeichers auf. Den hat sie sich im letzten Jahr zugelegt und vor ihrem Haus aufgestellt, als das Wasser rationiert wurde, teilweise tagelang ausblieb. Und das mitten im Sommer bei über 40 Grad. Die riesige Tonne hat sie in den letzten Monaten nach und nach aufgefüllt. Es sei ihre Reserve, 250 Liter. Denn bereits vor wenigen Tagen kam wieder mal kein Tropfen aus dem Wasserhahn. In den Nachrichten habe ich gehört, dass die neue Tesla-Fabrik nur genehmigt wird, wenn das Wasser für die Bevölkerung garantiert ist. Und jetzt geht es schon wieder los. Am letzten Wochenende gab es an keinem Tag Wasser. Sie sagen, dass irgendwas kaputt gegangen ist, irgendein Rohr oder sonst was. Ausreden halt. Und dann gibt es plötzlich kein Wasser mehr. Yolanda ist verärgert. Während sie und ihre Familie im letzten Jahr über Monate immer wieder auf dem Trockenen saßen, weder waschen, die Toilette regelmäßig spülen, noch duschen konnten, haben die Unternehmen weiter produziert, weil sie über die entsprechenden Konzessionen und die Infrastruktur verfügten. Yolandas Nachbarschaft stand hingegen Schlange, wenn der Wassertanker kam. Die Leute waren verzweifelt. Sie haben sich förmlich um das Wasser gestritten. Ich will zuerst, haben sie geschrien. Und dann gab es wenig später keins mehr. Der Tankwagen war dann schon wieder leer. Die 40-Jährige wohnt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in der Gemeinde Garcia, rund 25 Kilometer von dem Gelände entfernt, wo die neue Gigafabrik von Tesla entstehen soll. Es ist eine trockene, karge Region. Es regnet kaum. Das Viertel ist eintönig. Kleine Häuserblöcke, die für die umliegenden Industrieparks entstanden sind, reihen sich aneinander. In ihrer Nachbarschaft sollen schon bald neue Siedlungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Tesla-Fabrik und von den dutzenden Zulieferern entstehen. Auch sie und ihre Familien werden Wasser brauchen. Der Direktor der Wasserwerke in Monterrey, Juan Ignacio Barragán, winkt ab. Es gebe keinen Grund zur Sorge. Eine Wiederholung der dramatischen Situation vom letzten Jahr werde es nicht geben. Es sei alles eine Frage des Wassermanagements, der Verwaltung. Daran habe es gehapert. Zudem werde in Technologie und neue Infrastruktur für eine bessere Nutzung investiert. Und Reserven gebe es auch, verspricht er.
Pero lo más importante es que en el caso específico de Tesla.
Aber das Wichtigste ist, dass Tesla zum allergrößten Teil aufbereitetes Wasser benutzen wird. Und darüber verfügen wir ausreichend. Wir können letztendlich 29 Anlagen in der Größe von Tesla versorgen.
Agua tratada suficiente para 29 Teslas.
Barragán lacht zufrieden. Tesla will zur Kühlung seiner Anlage ausschließlich recyceltes Wasser verwenden, auch für die Lackierung von Fahrzeugen, wo der Bedarf an Wasser am größten ist, so der offizielle Plan. Die Autohersteller Kia und Hyundai machen das in Monterrey bereits vor. Auf Interviewanfragen an Teslas Presse-E-Mail kam mehrfach die automatische Antwort, das Postfach des Empfängers sei voll. Das Interesse der Presse ist offensichtlich groß. Zu einem Interview kam es am Ende nicht. Das neue Tesla-Werk soll in Santa Catarina entstehen, am Rande der nordmexikanischen Millionenstadt Monterrey, strategisch gut gelegen an der Grenze zu den USA. Nur rund 6 Autostunden von Austin entfernt. Nach Schildern, die das Bauprojekt ankündigen, sucht man vergeblich. Das Grundstück soll aber bereits bewacht werden, heißt es. Aber auch davon ist nichts zu sehen. Im US-Bundesstaat Texas war bereits im Frühjahr letzten Jahres eine Gigafabrik von Tesla entstanden. 5 Milliarden US-Dollar will Elon Musk nun in die neue Anlage in Monterrey investieren. Hier sollen schon bald Tesla-Fahrzeuge der nächsten Generation entstehen. Monterrey ist für viele transnationale Unternehmen attraktiv, für Firmen, die bisher in China produzieren und angesichts der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China nach Alternativen suchen. Jesús Francisco López Molina, Sprecher der Mexikanischen Kammer für die Verarbeitungsindustrie in Nuevo León, bekommt täglich Anrufe von Firmen, die sich für den Standort interessieren.
Pero más allá de la situación geográfica,
abgesehen von der Nähe zu den USA verfügen wir hier über wichtige Voraussetzungen. Es gibt hier eine sehr gute Ausbildung. Wir haben hier die renommiertesten Universitäten. Und es gibt bereits Zulieferer. Über 15.000 kleine und mittelständische Unternehmen in der Region, die sich auf die Bedürfnisse von Firmen wie Tesla einstellen können. Tesla wird hunderte Zulieferer benötigen. Und die kann das Unternehmen hier im Bundesstaat Nuevo León finden.
Y esos pueden encontrarlos aquí, ya en el estado de Nuevo León.
Auch die Direktorin der Umweltorganisation Pro Natura, Rosario Alvarez Gutierrez in Monterrey, begrüßt grundsätzlich die Investition und die Arbeitsplätze, die mit der neuen Tesla-Fabrik einhergehen. Allerdings hat sie auch große Bedenken. Die Stadt wächst immer weiter, aber die Menge, die wir an Wasser aus den Brunnen und den Bergen zur Verfügung haben, wird nicht mehr. Wir bleiben nun mal eine semiaride Wüstenregion und wir befinden uns über einer Senke, die bereits übernutzt ist. Diese Situation wird sich nicht verbessern. Bedingt durch den Klimawandel wird es eher noch trockener und heißer. Die Industrieparks werden größer. Baggerrollen heben Baugruben für neue Unternehmen aus. Daran vorbei führen Schnellstraßen, auf denen sich die Busse und Autos zu Stoßzeiten im Schritttempo bewegen. Für die lokale Bevölkerung werde gleichzeitig nichts getan, sagt der Aktivist und Biologe Antonio Hernandez. Allein innerhalb der letzten Dekade sei die Bevölkerung laut einer Studie im Speckgürtel um 160% gewachsen. Völlig unkontrolliert, kritisiert Hernandez. Insbesondere die Mobilität ist ein riesiges Problem. Die Stadt steht vor dem Kollaps. Die Menschen verbringen teils 3 Stunden in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gab nie eine richtige Stadtplanung, die mit der Entstehung von den neuen Werken einherging. Und jetzt werden weitere tausende Häuser für Tesla und die Zulieferer einfach so gebaut. Er sehe nicht den politischen Willen, an den Lebensbedingungen etwas zu ändern. Der Fokus richte sich auf die Unternehmen, die Gewinne, nicht auf die Menschen, die hier lebten. Auch Yolanda hat große Zweifel. Ich glaube schon, dass die Sache mit dem Wasser schwierig wird, auch wenn sie uns sagen, dass es kein Problem ist. Bereits in den nächsten Tagen werde ihr wieder das Wasser abgedreht, prophezeit sie.
Tesla steht auch in Mexiko wegen seines großen Wasserbedarfs für den Bau der E-Autos unter Druck. Das war ein Beitrag von Anne Demmer. Agadez in Niger platzt aus allen Nähten. In nur 10 Jahren hat sich die Zahl der Einwohner mehr als verdoppelt. Vor allem, weil die früher bei Touristen beliebte Oasenstadt seit langem eine zentrale Rolle für Migranten spielt. Wer von Westafrika in Richtung libysche oder algerische Mittelmeerküste aufbricht und dann weiter nach Europa möchte, landet fast zwangsläufig in Agadez. Doch seit 2015 steht ein Gesetz in Niger Migration und deren Unterstützung unter Strafe. Es ist für Menschen schwieriger geworden, von der früheren Handelsstadt weiter nach Norden zu gelangen. Für immer mehr Flüchtlinge, auch für Rückkehrer, wird Agadez damit zur Endstation. Im dortigen Transitzentrum der Internationalen Organisation für Migration bekommen Menschen Hilfe, denen das Geld ausgegangen ist, die krank geworden sind oder einfach nicht mehr weiter wissen. Dunja Sadaki über den Alltag in Agadez zwischen Hoffnung und Leid.
It was really dangerous. I was so scared because I don't know what was going to happen at that moment.
Fatimata Taouri kann nicht mehr. Die 25-Jährige ist in der Wüstenstadt Agadez gestrandet. Seit Sommer 2022 lebt sie mit ihrer 3-jährigen Tochter Mariam und ihrem Mann im Transitzentrum von IOM, der Internationalen Migrationsbehörde. Das Ziel des Zentrums? Migranten, die wollen, wieder in ihre Heimatländer zurückschicken. Denn viele kommen in Agadez an, erschöpft wie Fatimata Taouri. Der Weg aus ihrer Heimat Sierra Leone an Westafrikas Küste bis hierher habe 5 Jahre gedauert, erzählt sie.
I went with my husband. We were searching for a better life.
Ich bin mit meinem Mann gegangen, um ein besseres Leben zu haben. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familien. Wir gingen nach Libyen. Wir haben versucht, es über das Mittelmeer zu schaffen, aber es hat nicht geklappt. Also mussten wir bleiben, haben versucht, Geld zu verdienen. Aber die Menschen in Libyen waren unfair zu uns. Wir wurden unserer Rechte beraubt, wir wurden geschlagen, unsere Wertsachen wurden uns weggenommen. Wir wurden so behandelt, als ob wir keine Menschen sind. Also sind wir weiter nach Algerien, wo alles nur noch schlimmer wurde.
Fatimatu Taore erzählt. Mitten in der Nacht brachen Polizisten in ihre Wohnung ein, legten ihren Mann in Handschellen, verfrachteten sie mit etwa 300 anderen Migranten in Busse. Endstation, die Teneré-Wüste. Ohne Wasser, Lebensmittel und Hilfe. Unter der heißen Wüstensonne wird ihre Tochter krank. Die Hitze hält das Kleinkind fast nicht mehr aus. Viele sterben in der Teneré-Wüste zwischen Algerien und Niger. Mehr vermutlich als im Mittelmeer, schätzen Experten. Im UN-Zentrum leben zurzeit über 1000 Migranten, erzählt der IOM-Mitarbeiter Lincoln. Hier finden sie ein Dach über den Kopf, Lebensmittel und medizinische Versorgung. Lincoln zeigt auf eine große weiße Tafel im Eingangsbereich. Hier aufgelistet die Anzahl der Männer, der Frauen, der unbegleiteten Jugendlichen, alle Nationalitäten. Eigentlich seien immer zu viele Menschen im Zentrum. Von der Krankenstation stehen viele Männer Schlange. Gesundheitscheck vor der Abreise am Morgen. Nur wer fit und gesund ist, darf die Heimreise auch tatsächlich antreten. Das IOM-Zentrum ist getrennt in Bereiche zwischen Männern und Frauen mit ihren Kindern. Bei den Frauen sind, abgesehen vom IOM-Personal, keine Männer erlaubt. Hier spielen zahlreiche Kinder auf einem Spielplatz, einige schaukeln. Im Innenraum eines der Gebäude sind Babyschaukeln. In Regalen liegen Stofftiere, Puppen, Spiele. An einer Wand hängen zahlreiche gemalte Bilder der Kinder. 2 davon fallen mir sofort ins Auge.
C'est qui, Salman?
In Kinderschrift steht da ganz groß Salman. Salman sei ein kleiner Junge aus Nigeria, erklärt mir die Erzieherin. Salman malt nicht nur einen Löwen und einen Elefanten, sondern auch 2 große Muskelmänner mit einer riesigen Waffe in der Hand. Traumabewältigung. Dafür gibt es im Zentrum auch psychologische Betreuung. Viele sehen ungeduldig und auch frustriert ihre Ausreise entgegen, erklärt IOM-Mitarbeiter Linken. Die Ausreise zu organisieren sei für die Migrationsbehörde ein extrem bürokratischer Prozess.
Die Herausforderung, die wir hier haben, ist die ständige Bewegung, die Koordination mit den Heimatländern, die Rückführung in die Heimatländer, die Genehmigungen der Heimatländer. Gleichzeitig haben wir hier all diese Migranten, die auf ihre Ausreise warten und es kommen weiterhin neue an.
So geht es auch Fatimatu Taore mit ihrer 3-jährigen Tochter und ihrem Mann. Sie und ihre Tochter schlafen im Frauenbereich, ihr Mann bei den Männern. Gerne würden sie als Familie unter einem Dach wohnen, mit einem eigenen Bad, in der Nähe von Familie und Freunden. Im Zentrum haben sie keine Freunde finden können, erzählt sie. Sprachbarrieren zwischen den Migranten erschwerten zusätzlich den Alltag.
Wir wollen in unsere Heimat zurück, auch wenn wir dort nicht alles haben, was wir brauchen. Immerhin haben wir dort Freiheit. Wir können uns frei bewegen, frei reden, wir haben Rechte. Nicht so wie in anderen Staaten, zum Beispiel in den arabischen Staaten, durch die wir hindurchgekommen sind.
In other countries, most especially the Arab countries.
Hoffnung und Leid konzentrieren sich in der Wüstenstadt Agadez. Dunja Sadaki mit einem Stimmungsbild aus dem Hotspot der Migration in Niger. Auch in Zeiten von Fachkräftemangel gilt eine schriftliche Bewerbung als Voraussetzung für einen Job. Quatsch, brauchen wir nicht, sagt dazu eine Großbäckerei in New York seit mittlerweile 40 Jahren. Hier schreiben Interessierte ihren Namen auf eine Liste und bekommen dann in der Regel den Job. Nach ein paar Monaten Wartezeit. Kein Bewerbungsgespräch, kein Nachweis von Abschlüssen und kein Vorzeigen eines Führungszeugnisses. Für Obdachlose, Drogenabhängige oder auch Vorbestrafte ist die Grayston Bakery bisweilen die letzte Hoffnung. Für das Unternehmen rechnet sich das Open Hiring offenbar. Die Großbäckerei macht Gewinn. Peter Mücke über ein ungewöhnliches Geschäftsmodell.
Eine Bewerbung bei der Grayston Bakery ist schnell gemacht. Man schreibt seinen Namen und eine Telefonnummer auf eine Liste und wartet im Schnitt ein halbes Jahr auf den Rückruf. Sie beurteilen dich nicht. Es gibt keine Hintergrundprüfungen, was du vorher gemacht hast oder ob du eine Ausbildung hast. Sie rufen an und dann kommt man hierher und fängt an zu arbeiten. Erst wirst du angelernt und dann kannst du nach einer Zeit aufsteigen, so wie ich. Ich habe 2015 angefangen und habe dann meine Möglichkeiten genutzt und jetzt bin ich hier. Der 32 Jahre alte Devin ist inzwischen Supervisor in der Produktion. In jedem anderen Unternehmen wäre er wohl nicht mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, denn er ist vorbestraft. Ein Ausschlusskriterium für so ziemlich jede US-Firma. Aber nicht für die Grayston Bakery, sagt Geschäftsführer Joseph Kenner. Wir konzentrieren uns auf Menschen mit Beschäftigungshindernissen, ehemalige Inhaftierte, Alleinerziehende, Obdachlose, Menschen mit psychischen Problemen oder die kein Englisch können. 43% unserer Arbeiter sprechen Spanisch. Unser Leitbild ist, entfesselt die Kraft des menschlichen Potenzials durch integrative Beschäftigung, Person für Person. Ganz im Sinne des Gründers der Grayston Bakery, Bernie Glassman, einem Zen-Buddhisten aus Brooklyn. 1982 kam er nach Yonkers, der Stadt mit der damals höchsten Obdachlosenrate in den USA, und eröffnete hier, wenige Kilometer hinter der Stadtgrenze von New York City, ein kleines Café mit Bäckerei. 40 Jahre später ist daraus ein industrieller Großbetrieb mit 120 Mitarbeitern geworden. Das hier ist Teil unserer großen Bäckerei, wie wir es nennen. Hier werden die Brownies gebacken, die dann in Ben & Jerry's Eiscreme kommen. Die Zutaten werden gemischt und der Teig dann auf Tabletts gepumpt, die dann in einen langen Tunnelofen gehen. Anschließend kommen sie in einen Kühlturm und dann werden die Brownies in kleine Stücke zerhackt. Die Kekskrümel aus Yonkers werden verpackt und nach ganz Nordamerika und Europa geliefert, wo sie dann in der Eiscreme landen. Außerdem produziert die Grayston Bakery Brownies unterschiedlicher Geschmacksrichtungen für US-Supermarktketten und verdient damit Geld, trotz der Open Hiring genannten Art der Mitarbeiterrekrutierung. Viele Leute denken, wenn wir Open Hiring machen und keine Fragen stellen, dann muss doch Chaos in der Firma ausbrechen. Aber wir haben dieselben Probleme wie andere Unternehmen auch. Leute kommen nicht zur Arbeit, es gibt Probleme mit der Disziplin. Aber Firmen, die nach einem herkömmlichen Konzept einstellen, haben auch Probleme mit Drogenmissbrauch und mangelnder Leistung in der Belegschaft. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie andere Firmen. Our challenges are no different than any other manufacturer. Mit dem Unterschied, dass bei Grayston versucht wird, solche Probleme zu lösen, ohne die Mitarbeiter gleich auf die Straße zu setzen. Dazu arbeitet das Unternehmen seit einiger Zeit mit dem größten gemeinnützigen Träger für soziale Dienstleistungen im Westchester County zusammen. Das hat so vor 6-7 Jahren angefangen, als plötzlich viele Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit gekommen sind. Wir haben gefragt, warum. Manchmal hatten sie Probleme mit ihren Kindern oder sie hatten selbst Suchtprobleme oder sie hatten ihre Wohnung verloren und mussten im Auto schlafen. Wir versuchen dann zu unterstützen und zu helfen. Es ist eine Win-Win-Situation. Den Menschen geht es besser und wir haben gute Mitarbeiter. So wie den 50 Jahre alten John, der seit 5 Jahren in der Grayston Bakery arbeitet.
And before Grayston Bakery, I didn't have a place to live.
In der Zeit davor hatte ich keine eigene Wohnung. Ich habe bei meiner Mutter auf der Couch geschlafen. Ich hatte lange Zeit keine Arbeit, hatte schlimme Depressionen, habe den ganzen Tag nichts gemacht. Jetzt habe ich eine Wohnung und seit kurzer Zeit auch ein Auto. Ich habe jetzt meine eigene Unabhängigkeit. Undenkbar ohne das Open Hiring System, das die inzwischen gegründete Grayston Stiftung auch anderen Unternehmen versucht schmackhaft zu machen.
Open Hiring in der Grayston Bakery in New York. Hier werden Jobs auch ohne Bewerbungsgespräch vergeben. Peter Mücke hat sich dort umgehört. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Thank you.